Hi und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly, der wöchentliche Jacobin Politik Podcast. Mein Name ist Lauren Barnhorn, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von Jacobin Weekly, wo ich jede Woche mit einer Autorin oder mit einem Gast aus unserer erweiterten Großfamilie sozusagen über das Thema der Woche spreche. Heute ist das Setting etwas anders als normalerweise. Ich bin diesmal ausnahmsweise nicht in Homeoffice, sondern in unserem kleinen Studio hier in dem Jacobin Büro und habe auch dafür einen besonderen Gast, nämlich meine ehemalige Kollegin und ehemalige Chefredakteurin von Jacobin, Ines Schwerner.
Hi.
Ines ist vor ungefähr einem Jahr oder hat sich vor ungefähr einem Jahr aus der Redaktion zurückgezogen, um zu kandidieren bei der Europawahl für die Partei Die Linke. Wie wir wissen, ist Ines nicht gewählt worden. Das Ergebnis für die Partei war das schlechteste Ergebnis seit 1990 bei 2,7%. Und die Partei befindet sich seitdem, beziehungsweise die Krise der Partei, die sich schon seit Jahren abzeichnet, ist seitdem nochmal quasi einen Gang höher geschalten. Heute werden wir mit Ines sowohl über die Wahl sprechen, die Gründe dahinter, aber auch die Konsequenzen nach der Wahl und die Debatten, die jetzt in der Linkspartei laufen, um auch nochmal mit ihr darüber zu sprechen, wie sie die Zukunft der Partei sieht, aber auch allgemein die Zukunft oder der Weg vorwärts für die Linke in Deutschland und Europa. Danke, Ines, dass du die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung, auch wenn das ja sonst das Setting ist, in dem ich für Hyperpolitik sitze. Und deswegen ist es witzig, wenn ich nicht moderiere und einmal Gast bin bei euch.
Ja, schön mal abzuwechseln. Ne?
Ja, also ist der gleiche Stuhl, aber ja.
Gut, also lass uns direkt mit den bitteren Tatsachen anfangen. Die Wahl ist jetzt schon ein paar Wochen her. Sie lief aber sehr schlecht für die Linke, auch nochmal ein Tick schlechter als erwartet. Seitdem laufen oder gibt es viele Beiträge aus verschiedenen Ecken der Partei über, warum es so laufen konnte, was man jetzt anders machen müsste. Erstmal würde ich gern einfach von dir hören, als jemand, die auch kandidiert hat, die sich für die Partei ins Zeug gelegt hat. Wie wertest du das Ergebnis aus? Mhm.
Ja, also das Ergebnis war tatsächlich noch etwas schlechter, als ich auch selber erwartet hatte. Also ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, ins Europaparlament zu kommen, aber die Chance, also hätte schon unter anderen politischen Bedingungen, glaube ich, bestanden. Deswegen war das jetzt nie ein verlorener Kampf, aber schon klar eher unrealistisch. Ich hatte mit irgendwie 3,5% gerechnet und das wäre schon ein schlechtes Ergebnis gewesen. Und so war es halt noch etwas schlechter als viele erwartet hatten. Und ich glaube eben vor allem, dass es so einen Hauptwiderspruch gab, den ich so wahrgenommen habe, zwischen dem, was man halt in Berlin so denkt oder was eben die Parteiintellektuellen denken und sowieso schon als Analyse fertig in der Schublade hatten im Prinzip am Wahlabend, und eben vielen Leuten an der Parteibasis, die halt, weil ja auch gleichzeitig Kommunalwahl war, die ehrlicherweise auch tonangebend war im Wahlkampf, also war für die meisten Genossinnen und Genossen wichtiger, diese Kommunalwahl zu bestreiten, und Europa ist immer so ein bisschen nach hinten gefallen und haben einfach sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Also wirklich sehr viel gearbeitet, und die waren dann natürlich ganz, also auch jetzt die Tage habe ich immer noch viel mit Leuten telefoniert, die wirklich extrem frustriert sind und die diese ganzen Antworten natürlich nicht haben, sondern erstmal denken, wir haben uns hier in der Fläche Plakate gehangen und alles möglich gemacht. Wie konnte das passieren? Also es gibt so eine Lücke in der Wahrnehmung zwischen dem, was man sozusagen in der Führung sagt, oder in dem, was, glaube ich, an der Basis jetzt erstmal als Gefühl beherrscht.
Aber die Kommunalwahlen waren mit wenigen Ausnahmen auch eher ein Desaster, nicht?
Genau. Also es, wie du sagst, so mit wenigen Ausnahmen, wo die Linke auch wirklich gut verankert ist. Aber in der Breite muss man sagen, auch jetzt in allen ostdeutschen Bundesländern, wo ich besonders drauf geschaut habe, hat sich das Ergebnis meistens halbiert. Also auch in den Kommunalwahlen, Kommunalparlamenten und im Stadtrat und so. Manchmal ist es nicht so drastisch ausgefallen, dann von 10 Sitzen nur noch 8 oder 7. Also da konnte man das so ein bisschen abfedern, aber meistens eben auch halbiert. Und das ist das Interessante, da wo BSW angetreten ist, natürlich sowieso auch sehr stark halbiert, da wo sie nicht angetreten sind, trotzdem schlechter abgeschnitten. Das heißt, es ist schon mal ein Hinweis darauf, dass auch das Auftreten von BSW nicht alleine auch diesen Niedergang erklärt. Also es ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, eben auch gerade, glaube ich, bei den Kommunalwahlen, aber selbst da, wo sie nicht angetreten sind, also selbst bei uns auch in Sachsen-Anhalt, war das gar nicht so häufig und das Ergebnis ist trotzdem schlechter.
Genau, und was sind die Gründe dafür, sagen wir so? ja. Es gibt natürlich viele, aber ja. Was wäre aus deiner Sicht so Kernpunkte für eine Aufarbeitung und auch für eine Erklärung?
Ja, also genau, die Politikerantwort wäre, wir müssen das jetzt gemeinsam auswerten, was wir auch machen. Das ist, glaube ich, auch wirklich redlich, das zu tun, aber jetzt mal fernab jetzt von dieser Phrase würde ich schon sagen, dass das eher ein längerer Prozess ist, der jetzt eben nicht erst seit dieser Europawahl, sondern ehrlicherweise schon bei der Europawahl da. Vor fünf Jahren war das der erste größere Einschnitt, wo die Linke auf 5,5% gekommen ist und damals ihr Ergebnis halbiert hat. Das heißt, der Niedergang ist mindestens 5 bis 10 Jahre schon als Prozess vorhanden. Das heißt, man muss auch da gucken. Es gibt, glaube ich, sehr kurzfristige Gründe, wie man kann sagen, die Kampagne hat nicht zusammengepasst zu den Personen und die Themen waren zu diffus. Also man kann einfach organisatorisch Dinge kritisieren am Wahlkampf, die bestimmt nicht geholfen haben. Man kann auch kritisieren, wie das auch in einer Analyse von der Rosa-Luxemburg-Stiftung war. Die Linke hatte Schwierigkeiten, Medienpräsenz zu erlangen. Das habe ich auch so erlebt. Das stimmt auch. Das sind alles so Dinge, die also vordergründig auf jeden Fall auch dafür gesorgt haben. Also BSW natürlich auch, die einfach wirklich massiv Stimmen abgezogen haben. 390.000, 450.000, glaube ich, waren es dann bei BSW. Also wirklich auch massiv viel. Aber das sind eben, würde ich immer noch sagen, die oberflächlichen Gründe und dahinter steckt eigentlich ein, glaube ich, strategischer Ansatz auch, der in den letzten Jahren verfolgt wurde, der nicht gerade dazu geführt hat, dass man die Linke als wirklich wahrnehmbar starke klassenpolitische Kraft wahrnimmt, als Opposition zur Regierung, sondern in vielen Krisen der letzten Jahren eher so ein bisschen als Anhängsel der Regierung oder so ein bisschen die kritische Stimme bei Corona oder während der Lebenshaltungskrise, dass man sagt, okay, wir fordern wieder ein bisschen mehr als die SPD und ich glaube, das reicht grundsätzlich nicht. Das hat man gemerkt, die Oppositionskraft ist nicht so stark und insofern war das dann einfach auch eine schwindende Energie, dass man halt jetzt nicht mehr sagen konnte, wofür steht die Linke eigentlich? Das war das, was mir am meisten begegnet ist auf der Straße, dass viele gesagt haben, ihr wart immer für Frieden, ihr plakatiert auch Frieden, aber ich höre das eigentlich nicht mehr von euch. Oder ich habe euch immer gewählt, ich habe euch immer vertraut, weil ihr wart die einzigen für uns kleinen Leute, so. Aber jetzt glaube ich daran nicht mehr. Und das ist so ein tiefer Vertrauensverlust, wo man ganz genau schauen muss, warum werden so viele Leute zu Nichtwählern oder gehen zu BSW oder zu anderen Parteien. Das würde ich sagen, ist ein viel, viel tiefer liegenderer Prozess.
Hier, du hattest gerade gesagt, dass der Niedergang oder sagen wir Abwärtstrend der Partei mindestens seit 5 Jahren vorhanden ist. Ich würde argumentieren, eigentlich ist der schon seit mindestens 10 Jahren vorhanden. Also das letzte Mal, gut, vielleicht mit Ausnahme in Thüringen, mit Bodo Ramelow, aber das letzte Mal, dass die Linke in ein Landesparlament quasi neu dazugekommen ist, statt rausgeflogen ist, liegt auch inzwischen über 10 Jahre zurück. Und eigentlich kann man sagen, dass das ist jetzt nicht neu, also das ist jetzt keine neue Analyse von mir, sondern etwas, was man auch in vielen anderen Texten lesen kann, dass die Partei eigentlich seit Anfang der 2000er mindestens stagniert. So, und jetzt haben wir aber eine Situation, also die Partei quasi ist nach der Gründung 2007, hat ein paar Jahre erlebt vom Aufwind, auch als Opposition zur Agenda 2010, aber eigentlich spätestens mit dem Rausflug aus dem NRW-Landtag, würde ich sagen, setzt eine Stagnation ein. Und ich glaube, was man heute sieht, wenn man die Debattenlage anschaut, ist, dass diese Partei, auch wenn neue Gesichter dazugekommen sind, alte gegangen sind, die Partei ist immer noch eigentlich ein Zweckbündnis, ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Bündnis aus unterschiedlichen Gruppierungen mit tatsächlich sehr, sehr unterschiedlichen politischen Einschätzungen zu vielen Fragen, unterschiedlichen Erklärungsansätze für die Lage jetzt. Aber eine Sache, die sie vielleicht alle geeint hat bis jetzt, war die Schuld für die Probleme größtenteils auf Sarah Wagenknecht abzulasten. Das geht jetzt nicht mehr, viele tun es nach wie vor, also ich habe jetzt schon von einigen Genossen sozusagen gehört, das ist quasi noch der das Nachhallen von Sarahs Schlechtreden von uns. Dabei, meiner Wahrnehmung nach, haben die Akteure des BSWs eigentlich seit der Abspaltung auch kaum noch über die Linke gesprochen, ne? Sondern es ist die Linke, die nach wie vor über Sarah Wagenknecht spricht. Und jetzt gibt es verschiedene Initiativen nach der Niederlage zu sagen, wo die Partei, wie die Partei sich verändern muss, wo sie hin muss. Es gab letzte Woche oder nee, diese Woche sogar den Aufruf von dem Netzwerk Progressiver Linken an den Parteivorstand, dass man quasi weiter in Richtung, ich sag fast eine PDS-isierung geht, in dem Aufgeben von manchen Positionen, aber auch in der Orientierung der Partei. Und was mir dabei oft einfällt, ist, eigentlich haben sich die Antworten nicht geändert. Wenn man den Aufruf der progressiven Linken anschaut, gut, Ukraine-Krieg ist jetzt dazugekommen, aber viele von den Forderungen, die da gestellt werden, wurden auch von dem, sagen wir, rechten Flügel der PDS auch bereits bei der Fusion gesagt. Kann man aus deiner Sicht aus diesem Haufen, zerstrittenen Haufen sozusagen, noch eine Partei machen? Also oder sind da einfach Sachen in einer Partei, die nicht zusammengehören?
Mhm. Also genau, du hast ja auch nochmal den Gründungsmoment benannt. Und ich glaube, das ist also wirklich sich nochmal wichtig zu vergegenwärtigen, weil auch viele andere, auch Freunde aus dem Ausland oder so, mich immer fragen, warum hat die Linke so viele Strömungen? Mhm. Was ist da passiert? Und dann versuche ich immer so eine große Grafik aufzumalen über die Strömung und wie die Strömungen sich abgespalten und verändert haben und so. Und das ist natürlich extrem konfus. Also das kann man eigentlich keinem Menschen wirklich zumuten, diese Partei zu verstehen eigentlich. Und daran merkt man eben schon, dass einerseits in der Geschichte der Linken, okay, es gibt eine Ost- und Westlinke offensichtlich, aber auch da kommt sie aus ganz vielen verschiedenen auch Traditionen, was man halt nie so ganz aufgearbeitet hat. Es ist eben im Prinzip so eine Sammlungspartei und wie du sagst, so ein Zweckbündnis aus einem bestimmten historischen Moment erschaffen, auch mit bestimmten Figuren, die das vorangetrieben haben. Also ich würde immer noch sagen, richtig und einzigartig, dass es eine linke Partei in Deutschland gibt gegen die Agenda-Politik. Aber eben die Agenda-Politik ist nicht mehr das vorherrschende Momentum und eigentlich das, was sie zusammengehalten hat, als Kit dieses gegen Hartz IV zu sein, Persönlichkeiten zu haben, die das Ganze auch zusammenhalten, diese Popularität, also bei 15 oder bei 10% fragt auch niemand nach, ob irgendwie darunter liegend. Also man hätte eigentlich schon da die Partei anders einen müssen. Aber erstens, ich war nicht dabei. Ich kann jetzt nicht sagen, was hätte man vor 15 Jahren anders machen müssen. Aber natürlich ist augenscheinlich geworden, dass das Erfurter Programm zum Beispiel nicht ausreicht, um diese ganzen Strömungen zusammenzuhalten. Und Leute, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, sei das jetzt Gewerkschaftslinke, sei das eben eher aus einem linksliberalen Lager, sei das eben eher so, man kommt aus der PDS, hat eine ganz andere Parteikultur erlebt oder und so weiter und so fort. Also so, das ist nie so ganz in einem Prozess wirklich geeinigt worden, was man jetzt niemandem Einzelnen vorhalten kann, was man erstmal einfach so feststellen muss und wo ich jetzt sagen würde oder jetzt momentan denke, dass sich viele der bisherigen Strömungslogiken, die es so gibt, auch über Kreuz gegangen sind. Also das heißt nicht, dass die Strömungen jetzt irrelevant geworden sind, aber ich würde sagen, man sieht, dass die gleichen Leute und die Intellektuellen die gleichen Papiere schreiben wie immer. Das hat sich so fortgesetzt. Aber meine Wahrnehmung ist, dass die Strömungen nicht mehr diese Macht haben. Vielleicht hatten sie auch nie in der Partei. Also sie spielen für viele normale Mitglieder eigentlich fast keine Rolle mehr. Also es würde jetzt niemand sagen, egal wo ich war, also ich bin jetzt irgendwie zutiefst überzeugt, in der progressiven Linken zu sein oder in der Bewegungslinken oder ich bin Reformer. Das hat mir noch nie jemand gesagt, vielleicht weil man nicht drüber spricht, aber ich glaube wirklich die Wirkungskraft, also auch die ideologische Wirkungskraft, die diese Strömung vielleicht mal hatten, haben sie nicht mehr. Sie waren im Wesentlichen jetzt auch in den letzten Jahren nur noch Grund, auf Parteitagen Stimmen, also Delegierte zu sammeln und dann Machtkämpfe auszutragen und eben dann diesen Machtkampf, diesen einen insbesondere mit dem Wagenknecht-Flügel. Und ich glaube, das hat sich ein Stück weit überlebt und hat sich auch an den internen, an den inhaltlichen Konflikten, ist eben auch über Kreuz gegangen. Also es ist wirklich an verschiedenen Fragen jetzt auch zur Außenpolitik oder auch zur Art und Weise des politischen Ansatzes stehen sich teilweise Strömungen quer zueinander, die in anderen Fragen wieder ganz nah beieinander stehen. Und insofern gibt es nicht mehr diese eine typische Strömungslogik oder man kann das auch nicht mehr mit irgendwie rechter, linker Flügel beschreiben, sondern sie sind, ich werde jetzt nicht sagen, wie so Hüllen, Aber es sind keine lebendigen Strömungen mehr, die eigentlich das Parteileben bestimmen. Was eben auch ein Problem ist, es gibt kein Machtzentrum, gerade in dieser Partei, sondern ganz verschiedene Machtzentren. Und es gibt jetzt sozusagen keinen Weg nach vorne. Das kann aber auch eine Chance sein, um jetzt zu dem Positiven zu kommen, weil gerade aus meiner Sicht keine Strömung besonders dominant ist. Oder weil es nicht dieses eine Machtzentrum gibt, gibt es eine sehr offene Situation. Und dieser absolute Nullpunkt auch an einem Stück weit, wo viele sagen, wir müssen jetzt etwas ändern, weil sonst existieren wir als Partei nicht mehr, kann das eben auch eine Chance sein, diesen Einigungsprozess, den es damals nicht gab, aus bestimmten Gründen, den jetzt nachzuvollziehen. Ob das gelingen kann, weiß ich nicht. Aber es sind Gegebenheiten da, die vorher vielleicht nicht so da waren, das zu machen.
Und trotzdem bleibt aber die Palette oder das Spektrum sozusagen, die Bandbreite an Positionen in der Partei trotz Ausscheiden von Wagentech nach wie vor bestehen. Also ich denke oft, viele von den erbittersten Gegnern von Wagenknecht, also wenn man guckt, in welche Richtung das BSW sich jetzt entwickelt, dass offen über eine mögliche Landesregierungsbildung mit der CDU spekuliert wird, aus der Verantwortung heraus. Und natürlich könnte man vieles davon umsetzen mit dem alten Ostflügel der Partei, wenn man einfach eine etwas andere Sprache und Ästhetik bedienen würde. So vieles von dem, was, gut, ja, und dann natürlich noch die Ukraine-Frage. Aber so bei vielen grundsätzlichen Einstellungen, denke ich, es ist mit der Spaltung, sind die Differenzen in der Partei nicht kleiner geworden. Also ich denke, Berlin ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo du zum Beispiel mit dem Palästinenkongress zum einen führende Linksparteipolitiker hast, die einen Aufruf unterzeichnen, dass die Polizei bitte diese Veranstaltung repressieren sollte. Und auf der anderen Seite dann Politiker der Linkspartei auf der Veranstaltung. Ja, natürlich Israel, Palästina ist in Deutschland eine besonders brisante Frage, aber da sieht man, denke ich, auch, wie staatstragend Teile der Partei sind und wie fundamental Opposition auch andere Teile der Partei sind. Und da denke ich oder da frage ich mich, sind eigentlich nicht die wahren Konflikte mit der Spaltung gar nicht gelöst, sondern bleiben.
Ja, genau. Also die alten Konflikte von Regieren und Opposition, klassischer Konflikt, der eigentlich immer auch die Ost- und Westlinke so geprägt hat über Jahre, ist natürlich überhaupt nicht aufgelöst, hat sich in der Realität jetzt aber auch so ein bisschen überlebt, weil man regiert eben auch im Westen, in Bremen, unter Rot-Rot-Grün, relativ still und leise. Niemand weiß wirklich, außerhalb in der Corona-Pandemie wurde es ein bisschen.
Spricht das vielleicht auch einfach nicht für den weiteren Abwärtstrend, dass man quasi, man ist in eine Regierung gegangen, weil man nicht anders wusste, aber spricht das wirklich für ein Gesundwerden der Partei? Also man hört dann so Begriffe wie rebellisches Regieren, aber wenn wir ehrlich sind, so viel Rebellion habe ich jetzt in Bremen nicht wahrgenommen.
Nee, genau. Ich glaube, das ist auch, also von dem Begriff halte ich auch nicht so viel. Aber ich glaube, es ist einfach eine andere Realität jetzt, dass also vor allem in den Stadtstaaten die Linke eine soziale Basis hat von 10-15%, glaube ich, von der man stabil ausgehen kann. Das sind eben halt Hamburg, Bremen und Berlin. Das ist aber auch darauf beschränkt. Und dass sie da auch mit dieser gewissen relativen Stärke auch in diese Koalition gehen können. Also ich finde, und da auch bestimmte Sozialpolitik auch machen können. Also ich glaube, das ist jetzt das ist unbestritten. Es ist aber keine Blaupause für die Bundespartei. Und das wird, glaube ich, oft so als Fehler wahrgenommen, zu sagen, die Bedingungen, die man in Bremen, sehr sozialdemokratische Stadt, oder halt in Berlin hat man jetzt nicht einfach ohne weiteres, also in Bayern, wo die Partei irgendwie bei 1% liegt und einfach fast gar keine Verankerung hat und auch noch nie hatte, wo du ein ganz anderes eigentlich Modell aufsetzen müsstest, um die Partei überhaupt erstmal zu verankern. Und das sind verschiedene Realitäten und nichts davon ist einfach die Strategie der Bundespartei. Und da ging es halt eben immer wirklich darum, wer setzt sich an die Spitze und setzt welche Strategie für die Bundespartei um. Und da hat sich einfach jetzt bisher gewehrt, also oder gezeigt, dass ich glaube, weder die Partei im Osten konnte ihre Substanz halten. Also das ist auch eine Form der Niederlage, muss man sagen. Weder das die reine Ostidentität, weder das reine Reformertum oder Regieren hat das aufgehalten, dass die Partei in der Substanz verliert, muss man sagen. Andersherum hat die Strategie, auf urbane Zentren zu setzen und das Dienstleistungsproletariat, was als verbindende Klassenpolitik galt, hat offensichtlich auch nicht für die gesamte Bundespartei funktioniert, weil es da auch keine wesentlich größere Verankerung gibt. Also die Linke ist weniger als noch die FDP unter arbeitenden Menschen verankert. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da wirklich eine Klassenpolitik stattgefunden hätte. Und das heißt aber jetzt nicht, also weil beide Ansätze auf ihre Weise gescheitert sind, die aber dominant waren, dass alle dumm oder falsch dumm wären oder falsch gelegen hätten, aber das muss, glaube ich, in so eine Bilanz jetzt mit rein. Und das heißt eben auch nicht, dass diese Regierungen in den Stadtstaaten, also die sind nicht notwendig Teil des Problems, aber sie sind auf jeden Fall auch nicht irgendwie dann die Lösung plötzlich für die Gesamtpartei.
Du hattest gestern in der Luxemburg-Zeitschrift einen Artikel veröffentlicht, wo du unter anderem schreibst, dass man vielleicht jetzt kritisch zurückblicken muss auf die Zeit unter Bernd Rixinger und Katja Kipping, beziehungsweise auf die Strategie der verbindenden Klassenpolitik. Und vielleicht noch kurz zur Einführung für die, die die internen Debatten der Linkspartei nicht so intensiv verfolgen wie Ines und ich. Dies war Bernd Rixinger und Katja Kipping, langjährige Parteivorsitzenden. Katja Kipping jetzt neue Geschäftsführung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Bernd Rixinger nach wie vor Mitglied des Bundestages. Haben die Partei eigentlich über 8, 9 solide Jahre geführt, wo aber, wie vorhin gesagt, keine Wahlen gewonnen wurden. Es gab keine katastrophalen Einbrüche, wie jetzt, aber eigentlich setzte da bereits, würde ich sagen, die lange Stagnation ein. Und diese Strategie der verbindenden Klassenpolitik, wie du das sagst, gab vor, dass es die Aufgabe der Partei sei, unterschiedliche Kämpfe, gesellschaftliche Konflikte zusammenzuführen und in eine neue Subjektivität, nicht eine neue Subjektivität, aber in ein politisches Subjekt zu kanalisieren. Klingt auf Papier schön, aber genau, wie du geschrieben hast, offenbar ist dem nicht gelungen. Mich würde interessieren, warum du denkst, das nicht gelungen ist. Aber damit verbunden würde ich gerne noch sagen, ich glaube auch grundsätzlich, egal welche Strategie wir anschauen, ob sei es das rebellische Regieren, wie es manche in der Partei gerne nennen, oder die verbindende Klassenpolitik oder davor, ich meine, ich erinnere mich noch, ich bin 2007 in die Linkspartei eingetreten, als frischer Einwanderer sozusagen, politischer Flüchtling aus dem amerikanischen Mittleren Westen, und da war noch der Slogan von der Linkspartei .pds damals, für eine neue soziale Idee. Aber weder damals noch heute ist mir klar, was diese Idee war. Und ich glaube, grundsätzlich gibt es ein großes Problem, dass es kein, wie man das in der Politikwissenschaft sagen würde, Theory of Change. Weder die neue soziale Idee noch die verbindende Klassenpolitik hat wirklich sehr konkret gemacht, wie will man dann Veränderungen umsetzen. Es ging dann oft um auch das ganze Gerede von Organisierung und Organizing, und Haustürwahlkampf, sind alles letztendlich Werkzeuge, um einen politischen Kampf zu führen. Wie man diesen politischen Kampf aber gewinnen könnte, bleibt meines Erachtens unbeantwortet, außer an den ganz extremen linken Rändern von den trotzkistischen Gruppen etc., die sagen ja, irgendwann gibt es dann eine Revolution, woran natürlich auch niemand in der Partei glaubt. Aber diese große Lücke von wo wir sind und wo wir hinwollen, finde ich, wird in der Partei kaum bearbeitet.
Okay, das waren jetzt auch wieder viele, viele Fragen dahin. Also genau, ich glaube an dem Punkt, um das mal auch wieder von hinten aufzurollen, wo Bernd Rixinger und Katja Kipping, ich meine auch da wieder, wir sind immer in einer guten Position gewesen, das zu beobachten von außen. Ich war immer auf Parteitagen von außen, habe mir das immer angeguckt. Das ist natürlich eine enorm bequeme Situation erstmal, genau, deswegen jetzt, ich habe durch diesen Wechsel dahin natürlich auch, sehe ich auch, unter welchen Widersprüchen man arbeiten muss und so weiter, und deswegen, okay, das ist alles schwierig. Und zu dem Punkt, wo sie angefangen haben, war die Partei auch sehr, sehr zerstritten, eben auch in einem schlechten Zustand, und deswegen war ihr Hauptziel, glaube ich, diese Partei zusammenzuhalten. Ehrenwert und auch richtig.
Ich glaube, das ist das Ziel aller Vorsitzenden seit
2007. Genau, also und wenn das eben das vorrangige Ziel ist, dann fallen andere Dinge wahrscheinlich immer wieder dahinter zurück. Und so kann man sich auch diese Formelkompromisse ganz oft erklären, die halt eben bei solchen kritischen Fragen, wo man sich dann einfach nicht rantraut, weil man weiß, da gibt es zu viele Verstöße, und wo alle immer sagen, darüber reden wir jetzt besser nicht, wenn wir jetzt Nahost nochmal aufmachen und so, dann, wir haben da eh unterschiedliche Positionen, dann geht das alles nicht, dann bricht ein Krieg aus und dann merkt man plötzlich, okay, diese ja. Nichtbearbeitung hat uns offensichtlich auch geschadet, weil dann passiert das, was du beschrieben hast, dass man nicht nur einfach nicht ganz die gleiche Einschätzung der Lage hat, sondern ernsthaft widersprüchliche Positionen vertritt in ein und derselben Partei. Das so ein Beispiel, das heißt auch dieses Zusammenhalten hat seine Grenzen. Wenn man das versucht, bei allen Themen zu machen, sich zusammenzuhalten, dann gibt es nichts mehr zusammenzuhalten. Das könnte keine Führung machen. Also egal, wer das wäre, könnte man nicht schaffen. Aber darunter ist eben ein Prozess passiert. Also das waren diese ganzen Krisen, die man versucht hat, irgendwie zu deckeln. Und darunter ist aber ein Prozess passiert, der ja eigentlich gut und richtig ist, wo ich sagen würde, dass sie den richtigen Impuls hatten, zu sagen, wir müssen über die Organisation und die Organisation, also wir müssen sie reformieren als aktive Mitgliederpartei. Das war so der Slogan und eben das ideologische Fundament auch so ein Stück weit war diese verbindende Klassenpolitik. Und dann kann man sagen, immerhin wurde etwas vorgelegt als strategischer Vorschlag. Also das ist ja auch, dann kann man sich ja abarbeiten. Ich habe es auch jahrelang gemacht, weil das immerhin erstmal ein intellektueller, empirisch fundierter Vorschlag war, der auch eine gewisse theoretische Fundierung hatte, zu sagen, die Klasse ist in verschiedene Segmente geteilt, wird tagtäglich auseinanderdividiert, wir versuchen das zu verbinden. Genau, abstrakt auf dem Papier, alles richtig, dagegen kann man eigentlich nichts sagen, das ist marxistisch soweit korrekt, könnte man sagen, und hat auch einen gewerkschaftlichen Anspruch von Organisierung und so weiter. Was aber real passiert ist, und ich glaube, das ist das, was man davon trennen muss, ist, dass das implizit eine Strategie wurde, die sich eben sehr auf urbane Zentren und auf ein Dienstleistungsproletariat beschränkt hat und gesagt hat, unterstützt von Potenzialanalysen, die gesagt haben, wir haben besonders viel Potenzial im Pflegebereich, im Bereich von Bildungsarbeiterinnen und deswegen müssen wir da besonders stark sein. Was stimmt, was nie jemand wo niemand dagegen gesprochen hätte. Was aber, würde ich sagen, dazu geführt hat, dass man sich selbst so sehr, sehr beschränkt hat auf bestimmte Klassensegmente und auch ein bisschen diffus geblieben ist, was soll man jetzt eigentlich womit verbinden? Und dann gesagt hat, jetzt machen wir eine Pflegekampagne auf einem Schreibtisch ausgeplant, die aber im echten Leben nie funktioniert hat. Also wo einfach niemand gefühlt hat, das ist jetzt die Partei der Pflege. Wenn es so gewesen wäre, könnte man sagen, guter strategischer Ansatz. Aber ich würde sagen, er hat einfach auch nicht funktioniert. Also er hat selbst in den Segmenten, von denen man dachte, das Potenzial wäre sehr groß, nur ein Stück weit funktioniert. Also so toll, wie die Berliner Krankenhausbewegung ist und die Krankenhausbewegung im Ganzen, hatte man eine Corona-Krise, eine massive Krise des Gesundheitssystems und trotzdem war jetzt nicht die Linke plötzlich im Aufwind, weil sie war ja schon immer die Pflegepartei.
Ja.
Also hat man, glaube ich, gemerkt, das ist einerseits eine Selbstbeschränkung gewesen, die aber auch nicht mehr funktioniert hat. Und dem muss man jetzt, glaube ich, 10 Jahre später einfach mal ins Auge blicken und sagen, hat das ausgereicht und warum hat man die Leute nicht angesprochen? Dieses Potenzial, was bei 18% liegt, offensichtlich ist es nur bei 2,7%. Was hindert die Leute daran, die Linke zu wählen? Und andererseits war es nicht von vornherein politisch zu beschränkt, weil ich eben ja sagen würde, also dadurch, dass ich jetzt ja auch selbst viel Industriepolitik gemacht habe im Wahlkampf und sagen würde, viele Menschen bewegt im Land überhaupt, wie geht es der Wirtschaft gut? Und das heißt, in dem Fall auch geht es der deutschen Industrie gut und das, was wir wollen mit die Industrie umbauen und sozial-ökologische Transformation, geht aber nur mit den Leuten, die in der Industrie arbeiten. Ich kann nicht einfach abstrakt eine Transformation mir vorstellen, ohne mit den Menschen im Opel-Werk zu sprechen. Es ist de facto nicht möglich, ohne den Teil der Klasse diese Transformation zu machen. Das heißt, auch wenn es dann viel, viel schwieriger ist und wahlanalytisch vielleicht ein bisschen bekloppt, aber als sozialistische Partei ist es mein Anspruch, dann auch diese Menschen in die Partei zu holen und davon zu überzeugen, dass unsere Vorschläge besser sind als die der anderen Parteien.
Ja, da kommt aber nochmal die Theory of Change-Frage, weil für genau diese Segmente der Klasse ist, also Menschen, die in der Schwerindustrie arbeiten mit potenziell bedrohten Arbeitsplätzen, warum sollten sie aus eigenem Überlebensinstinkt sozusagen für eine Splitterpartei, auch wenn die Partei bei 10% wäre, solange die SPD bei 20% ist, die CDU bei 30% und alle versprechen, euren Job zu retten, warum soll man das Risiko eingehen für eine möglicherweise Protestpartei, die nicht mal in den Landtag kommt? Ne? Also das ist durchaus schwieriges Terrain sozusagen.
Genau, es ist objektiv auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, es wurde von Anfang an der Versuch aufgegeben, das zu tun. Womit man dann einfach gleich sagt, gut, dann können wir das Thema auch gleich lassen. Also dann kann ich über sozialökologische Transformationen fabulieren, aber ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Machthebel in irgendeiner Art und Weise, das umzusetzen, wenn ich keine guten Verbindungen zur IG Metall habe, die Gewerkschaft ist, der Industriearbeiter, dann kann ich es dann auch lassen. Also das ist wirklich eine Form von Selbstaufgabe, die man dann betreibt, und man müsste sich halt Strategien überlegen, wie man da eine Verankerung schafft. Ich glaube, dass es viele Themen gibt, also Industriearbeiter denken ja auch nicht nur über ihren eigenen Arbeitsplatz nach, ist ja auch so eine komische Vorstellung davon, wie arbeitende Menschen so ticken. Alle möglichen Studien, jetzt eben vor allem zuletzt, glaube ich, am eindrücklichsten Triggerpunkte von unserem Genossen Linus Westhäuser und Steffen Mau, die ja auch gezeigt haben, es gibt auch in der Breite der arbeitenden Klasse Einstellungen zu Ungleichheit, zu Ungerechtigkeitsempfinden. Es haben auch viele Menschen trotzdem eine Position zu Migration oder zu Klima. Also das ist nicht, dass das alles rückwärtsgewandte Rassisten alle sind, sondern auch Dinge, an die eine linke Partei anknüpfen kann mit ihrem Programm und mit Vorschlägen. Und in der Tat, aber bei 2,7% glaubt niemand, dass sie das umsetzen kann. Vielleicht muss auch nicht alles immer direkt umgesetzt werden, aber überhaupt die Glaubwürdigkeit zu erlangen, also ernsthaft sich mit diesem Problem der Menschen auseinanderzusetzen und die Glaubwürdigkeit zu erlangen, überhaupt für diese Punkte auch ernsthaft zu stehen und sie, egal bei welcher Größe, im Parlament auch zu vertreten, kannst du in der Opposition eigentlich genauso gut wie in einer anderen Rolle. Das musst du dir, glaube ich, erarbeiten. Und dann musst du über Jahre, müssen die Menschen sehen, okay, die kommen zu jedem Streik, die kommen auf jeden Fall zu uns, die bringen diese Anträge im Parlament ein. Ich kann zu deren Fest gehen und mit ihnen auch mal Fußball gucken oder Skat spielen. Also dann gibt es verschiedene Berührungspunkte, an denen Menschen auch merken, okay, diese Linke ist mehr für mich als jetzt einfach nur die Partei, die jetzt ganz direkt eine Lieblingsforderung vertritt. Also das ist ja auch, müsste ja auch so ein Anspruch sein, viel breiter die Menschen anzusprechen in dem, was sie als arbeitende Menschen sind und nicht einfach nur, du bist also ein weißer Industriearbeiter und deswegen hast du nur Sorge um deinen Arbeitsplatz. Das ist nicht das Einzige.
Wir haben jetzt, ich habe noch ein paar Fragen, die ich gerne stellen würde, aber vielleicht noch konkret damit verbunden, und dann würde ich gerne noch mal ein bisschen Ausblick auf die kommenden Wahlen nehmen. Also du hattest ja geschrieben und jetzt auch noch mal gesagt, so, es gibt diese Potenzialstudien, aber offenbar ist die Strategie nicht aufgegangen, dieses Potenzial zu erfüllen. Es gab lange eine Wählerbasis im Osten, diese Basis ist jetzt eingebrochen. Wir hatten gerade über strukturelle Schwierigkeiten, strukturelle, so objektive, strategische Dilemma der Partei. Nun frage ich mich, ist auch das Problem manchmal selbst gemacht, beziehungsweise handwerklich? Also es gab ja letzten Freitag einen Artikel im ND, dass Gerhard Trabert Platz Nummer 3 auf der Europaliste der Linken wohl ein internes Schreiben verfasst hätte, wo er maßgeblich die Wahlkampfführung kritisiert oder die Durchführung, Entschuldigung, des Wahlkampfes, dass also einfach handwerkliches nicht gut gelaufen ist. Wir haben jetzt unterschiedliche Begriffe verwendet, die für Außenstehende vielleicht einfach rätselhaft klingen. Mhm. Ist es auch, ich will das nicht auf ein Imageproblem reduzieren, das habe ich geschrieben und das hast du gestern auch geschrieben, aber gibt es da auch einfach handwerkliche, selbstgemachte Probleme?
Mhm. Ja, also die kommen dann, glaube ich, noch obendrauf, dass jetzt ganz konkret einfach auch bei dieser Europawahl kann man das, glaube ich, einfach objektiv so sagen, dass unabhängig voneinander ein thematischer Schwerpunkt ausgewählt wurde, soziale Gerechtigkeit, wo, glaube ich, niemand in der Partei etwas dagegen hat, aber man gleichzeitig eine Personalstrategie verfolgt hat, wo man gesagt hat, wir machen ein buntes Tableau an Menschen mit verschiedenen Stärken, was für sich genommen auch eine Strategie sein kann, aber in einem gewissen Widerspruch steht zu dem, was man dann eben auch eigentlich versucht hat. Also man hat eine Breite an Personal und an Themenplakaten, sagt aber eigentlich führen wir sozialen Gerechtigkeitswahlkampf und versucht dahin alles reinzupressen, und das sind einfach so, da braucht man jetzt gar nicht die einzelnen Forderungen zu bewerten, sondern oder die Personen, sondern man merkt, das ist kein kohärentes Bild, und das hat dann nicht mal die eigene Mitgliedschaft verstanden, mit tausenden Forderungen, die sich jede Woche abgewechselt haben, wo auch ich als Kandidierende manchmal nicht mitgekommen bin und dachte, okay, also wenn ich jetzt wenn ich es nicht kann und wir sind eigentlich das Spitzenpersonal der Partei und ich habe Schwierigkeiten zu folgen, was für Forderungen wir gerade haben, wie soll das dann bei Wählerinnen und Wählern ankommen, so am Infostand, wie soll man das Leuten erklären können, welche Art von Preisdeckel wir gerade fordern? Also das ist, glaube ich, ganz objektiv, waren das verschiedene diffuse Ansätze und dann ist einfach auch ganz grundsätzlich, was der Brief dann von Gerhard Trabert auch gezeigt hat, wie der Umgang halt auch miteinander ist. Also wenn man sich halt für Spitzenpersonal entscheidet und Leute einlädt, insbesondere Parteilose einlädt, mitzuarbeiten, und ich war auch erst, also eben ja, es war auch mein erster Wahlkampf, dann hast du es eigentlich mit 5 Newbies zu tun, wenn man so will, oder mindestens 3 von 5 wussten nicht, wie man Wahlkampf macht und musst natürlich die Leute dann auch entsprechend einbinden und irgendwie so unterstützen und sagen, wenn wir dieses Personaltableau haben, dann müssen wir die Stärken auch ausspielen. Und ich glaube, das ist einfach, auch wenn er den Brief jetzt nicht geschrieben hätte, konnte man das erkennen, jetzt nicht so gelungen. Und da ist der Umgang miteinander, wie respektvoll und wertschätzend geht man damit um, wenn jemand sich diesen Wahlkampf antut. Wenn man das macht, muss man die Leute, wie gesagt, sehr gut einbinden. Oder man nimmt halt, man lässt Leute kandidieren aus der Partei, die schon sehr erfahren sind und absolute Profis sind. Und dann hat man dieses Problem nicht. Aber wie auch immer man sich entscheidet, man muss es durchziehen.
Ich frage so ein bisschen damit verbunden, ich frage mich manchmal, ob es eine Kultur in der Partei gibt von einer fehlenden Verantwortung. Ne? Also man könnte das zuspitzen auf die jetzigen Parteivorsitzenden, der Parteivorstand, dass nach dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1990 nicht nur ist niemand zurückgetreten, es kam auch nicht mal das Angebot zurückzutreten, was man, denke ich, in vielen Parteien bei einem solchen Ergebnis, damit würde man rechnen. Ich meine, Andrea Nahles ist nicht nur zurückgetreten nach dem desaströsen Europawahlergebnis vor 5 Jahren bei der SPD, sondern auch hat sich auch aus der Politik zurückgezogen. Das ist jetzt keine Forderung sozusagen an den Parteivorsitzenden, sich aus der Politik zurückzuziehen, aber ich sehe das auch in dem Diskurs, auch aus anderen Teilen der Partei. Niemand ist irgendwie schuld an die Probleme. Man könnte auch den Brief von Gesine Lütsch anschauen, den sie jetzt letzte Woche veröffentlicht hat, als sie ihre Nicht-Wieder-Antreten 25 angekündigt hat. Da hat sie unterschiedliche Sachen kritisiert, auch aus ihrer Sicht das Nicht-Ansprechen der Friedensfrage im Wahlkampf, hat aber nochmal klargestellt in dem Text, also sie ist auf jeden Fall nicht schuld dran. Mhm. Ne? Wo ich denke, naja, also wenn du 30 Jahre lang im Bezirk sozusagen das Gesicht der Partei warst und das Ergebnis sich auf 25% davon reduziert, ist alles, du musst dann auch irgendwie eine gewisse Beteiligung dran gehabt haben. Aber ich sehe das, man konnte das auch bei früheren Parteiführungen sehen, du sprachst auch selber von unterschiedlichen Machtzentren, fehlt da einfach eine geschlossene politische Kultur, wo es dann auch Konsequenzen gibt, wenn etwas schiefläuft? Mhm.
Ja, also es fehlt, glaube ich, überhaupt, das klingt jetzt sehr banal, aber wirklich so eine gemeinsame politische Kultur, wo man darüber spricht.
Ja.
Also es gibt kein Verfahren dazu, wie man, was vielleicht bei anderen Parteien, also ich, um Gottes Willen, ich will gar nicht wissen, wie das in der SPD läuft, wo Leute einfach geköpft werden und gesagt wird, du musst jetzt gehen und ciao. Ich finde es auch gut und richtig, dass das in der Linken nicht so ist. Ich glaube, dass es einfach überhaupt ein Verfahren geben muss, das diese Konflikte bearbeitet und das irgendwie klar macht. Also wenn man halt diese verschiedenen tausenden Runden hat, in denen man sprechen, in denen man diese gleiche Frage wälzt, das kann nicht zu einem guten Ergebnis führen und führt eben auch nicht dazu, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, tatsächlich einfach souverän Verantwortung zu übernehmen, ohne dass Leute gleich geschasst werden oder dass man eben versucht, dass eine Person, das war jetzt eben bei Sarah Wagenknecht so, dass man das auf eine Person projiziert, sondern eben immer klar machen muss, dass das offensichtlich eine strategische Entscheidung von einigen war, mitgetragen war, eine Fehlerkultur zu haben, zu sagen, also man hätte jetzt auch einfach sagen können, Teil dieser Wahlstrategie ist einfach nicht aufgegangen, wir haben da falsch gelegen. Damit könnte ich sehr gut umgehen und sagen, okay, fair enough, ich habe es anders gesehen. Aber das ist auch vollkommen okay, weil ich würde auch.
Das wird nicht ausgesprochen.
Also ich habe es noch nicht so gehört. Ich glaube, also das, und das würde, glaube ich, das würde uns helfen, eine gewisse Offenheit zu haben, weil das für viele einfach total ersichtlich ist. Und dann könnte man damit auf jeden Fall besser umgehen, politisch besser umgehen und auch menschlich besser umgehen. Und das ist aber wirklich ein Problem, dass diese Art von Fehlerkultur sehr schnell, also das wird, man wird sehr schnell dafür bestraft in der Partei, wenn man irgendwie etwas falsch macht, was aber ja eben total normal wäre. Und es wäre auch gut zu sagen, die drei Direktmandate zum Beispiel sind große Verdienste von Einzelnen. Und ihren Leuten sind auch bestimmten Bedingungen geschuldet, wie wir alle wissen. Also, dass man das würdigt auf der einen Seite, aber natürlich auch auf der anderen Seite sagt, okay, offensichtlich hat es auch nicht gereicht, um gegen den Bundestrend zu agieren. Auch nicht schlimm, aber auch das kann man ja eingestehen und sagen, keine Person der Welt würde das jetzt schaffen, wahrscheinlich diesem Trend entgegenzustehen, und dass man da auch ein bisschen selbstkritischer und demütiger ist. Und alle Fehler eingestehen wäre, würde es wahrscheinlich einfacher machen.
Ja. Gut, lass uns noch enden mit ein bisschen Ausblick. Du hattest heute bei Jacobin einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Volksfront in Thüringen, Fragezeichen, nicht wirklich. genau, es stehen drei wichtige Landtagswahlen an, alle in Bundesländern, wo die Linke vor wenigen Jahren noch Volkspartei war. In zwei von diesen drei Bundesländern droht sie jetzt aus dem Landesparlament herauszufliegen, und in allen drei wird die AfD mit aller Wahrscheinlichkeit oder eigentlich so gut wie sicher stärkste Kraft. Wie, genau, du hast gesagt, Volksfront nicht wirklich. Was denkst du, kann die Linke in dieser Situation noch tun, um zumindest zu überleben und in diesen Landtagen zu bleiben, und vielleicht allgemeiner, was ist für dich eine Strategie für die gesellschaftliche Linke in Zeiten von Rechtsruck und schwächelnder politischer Vertretung?
Ja, also ich glaube, die Landtagswahlen sind jetzt schon in 2 Monaten. Man kann jetzt nicht mehr viel machen, weil es ist eben wirklich so, dass dieser Trend so krass nach unten geht, dass halt in Sachsen und Brandenburg überhaupt in Frage steht, ob die Linke in den Landtag kommt, was wirklich eine Katastrophe ist. Also die Vorstellung, dass die Linke aus einem ostdeutschen Landtag fliegt, ist eigentlich, also das kann man, das haben ja ältere Genossen gesagt, wir hatten in Brandenburg 30%, das war unser, und das ist nicht so lang her, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du dafür 80 sein musst, das ist schon, und auch in Sachsen, das ist einfach ein sehr, sehr starker Landesverband, und man kann sich das gar nicht vorstellen, was passiert, wenn diese ganzen Ressourcen weggehen. Also ich glaube, das haben immer noch viele nicht ganz begriffen, wie tief dieser Einschnitt werden würde. Und in Thüringen ja fast noch am schlimmsten, weil da auch die Konstellation insgesamt am schwierigsten ist, mit einer sehr, sehr rechten, also mit dem rechtesten Flügel, mit dem Höcke-Flügel, der AfD, dann BSW sehr, sehr stark, CDU stark. Also die Konstellation, die es da geben könnte, alle eigentlich politische Katastrophen. Ich möchte mir nicht ausmalen, welche Art von Koalitionsbildung es überhaupt geben soll, was man für Zugeständnisse machen muss, um die AfD womöglich zu verhindern. Also auch die Linke, das wird ein nicht nur der Wahlkampf jetzt und das Ergebnis wird schlimm, sondern auch danach die Wochen. Was ist man bereit zu tun, um die AfD zu verhindern? Also eine Aufgabe, wo ich erstens nicht in deren Schuhen stecken möchte, aber wo wir auch, finde ich, als Gesamtpartei überlegen müssen, wie geht man damit jetzt um, weil das wirklich so ein Probefall wird, wo wir sehen, erstens auch eben im Osten gibt es nicht mehr diese Bastionen, die wir immer hatten. Müssen ganz neu überlegen, wie man das wieder ausgleicht, wie man auch nicht mehr sich auf Rot-Rot-Grün eben verlassen kann. Das ist das, was ich in dem Artikel meine, dass man sich immer so zurückgezogen hat und gesagt hat, aber unser Safe Space ist doch irgendwie Rot-Rot-Grün. Gibt es auch nicht mehr. SPD und Grüne sind im Osten so abgestraft und wollen auch ehrlich gesagt nicht mehr mit der Linken zusammenarbeiten. Auch kommunalpolitisch hat man jetzt schon immer gemerkt, die würden eher mit der CDU und der FDP zusammenarbeiten als mit uns. Daraus muss man auch eine gewisse Lehre ziehen und sagen, wir sind offensichtlich nicht mehr gemeinsam in einem Team, sondern sie spielen in einem neoliberalen Team, verfolgen eine andere Politik, außenpolitisch trennt uns sehr, sehr viel. Also diese.
Och, nicht unbedingt in Ostdeutschland.
Ja, aber.
Also ich glaube, in Sachsen hat man da schon einige Überschneidungen.
Also ich wollte nur sagen, also jetzt wieder auf die bundespolitische Ebene gehoben, dass das unmöglich, also vollkommen undenkbar ist, dass Rot-Rot-Grün irgendeine Rettungsoption wäre, sich das anzustreben für die Bundestagswahl oder so, halte ich wirklich für absolut verrückt. Nicht nur, weil die Ampelregierung so unbeliebt ist, sondern weil man sich wirklich gemein macht mit einer neoliberalen Politik, die eigentlich dafür sorgt, dass die AfD so stark geworden ist. Und sich dessen erstmal bewusst zu werden und zu sagen, okay, heißt jetzt nicht, dass ich den Bremer Genossinnen sagen muss, sie müssen da jetzt raus morgen, aber gleichzeitig sagen muss, das kann nicht die Strategie sein und die ostdeutschen Landtagswahlen sind nochmal so ein Bruchpunkt, um eigentlich klarzumachen, was ist eigentlich unser Profil, was ist eigentlich unsere Aufgabe in der Gesellschaft, wenn dieses Parteiensystem so jetzt nochmal durcheinander gewirbelt wird, was ist überhaupt der Platz der Linken da drin? Und sich vielleicht aber nicht so sehr zu fokussieren, das ist ja die Tendenz, die wir haben, können wir noch 5 Grünen-Wähler dazu gewinnen und 10 SPD-Wähler? Ich glaube, in diesem progressiven Lager ist nicht mehr so krass viel zu holen, das haben die Europawahlen gezeigt, sondern wir haben viel mehr an die andere Seite verloren. Und da ist halt die Frage, wie kann man diese Leute wieder zurückgewinnen, aber wie kann man überhaupt wieder einen Ansatz schaffen von also Stabilisierung jetzt dieses, also dass man überhaupt diesen Abwärtstrend, diese Erosion in der Partei aufhält, das ist ja, dass du das, wie zu sagen, wirklich das Ruder einmal rumreißt. Das heißt nicht, dass es irgendwie zur Bundestagswahl wieder bei 10% ist oder so, vollkommen illusionär, aber überhaupt diesen Abwärtstrend aufzuhalten, zu sagen, was hält uns jetzt überhaupt hier noch als Partei zusammen? Und auf welche Themen wollen wir uns jetzt fokussieren? Das wird schon eine sehr, sehr große Aufgabe sein. Und ich glaube eben in der Zeit nach den Landtagswahlen bis zur Bundestagswahl muss das passieren. Das ist natürlich sehr wenig Zeit eigentlich für eine Partei, sich zu konsolidieren. Wenn man jetzt die CDU anguckt, die hatten jetzt die ganze Legislaturzeit, ein neues Programm zu schreiben und so die Dinge zu tun, die sie halt tun. Die Konservativen können das sehr, sehr gut, so einen Prozess zu machen. Andere Parteien machen das. Aber eben, wie wir das so viele Jahre vor uns hergeschoben haben und es nicht passiert ist. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir das sehr, sehr schnell machen müssen, was man eigentlich hätte die letzten 10, 15 Jahre tun müssen. Das ist eine enorme Herausforderung, wo ich auch nicht weiß, ob es gelingt.
Ja, das wäre auch meine letzte Frage. wir haben jetzt über die Landtagswahl in Ostdeutschland gesprochen. Ich habe letzte Woche von Freunden zugeschickt bekommen, Bilder von dem Landtagswahlkampf der linken Sachsen bekommen, wo die Spitzenkandidaten mit Trabant dasteht und mit dem beißenden Slogan Ostdeutsch Sächsisch links wirbt. Da könnte man sich denken, gut, nach einer Reihe von politischen Niederlagen würde man vielleicht auch eine andere Strategie überlegen. Man setzt weiter auf was auch immer man das nennen will. Glaubst du, dass es diesen Veränderungswillen gibt in der Partei? Ist es noch möglich, so einen Prozess in Gang zu setzen?
Ja, das ist der große Witz daran und das sage ich wirklich gar nicht jetzt, um irgendwie einfach irgendwelche Hoffnungen zu nähren, sondern mein Eindruck jetzt im Wahlkampf und es ist eben, ich bin jetzt erst seit einem Jahr dabei und ich habe nur ein halbes Jahr lang Wahlkampf gemacht. Das ist beschränkt, aber ich hatte das Privileg, mit ganz, ganz vielen Genossinnen und Genossen zu sprechen, was sonst keiner oder wenige, glaube ich, so tun, weil man jetzt, also niemand reist die ganze Zeit durch alle Kreisverbände. Ich habe es jetzt gemacht. Und deswegen hat sich eben mein Eindruck so verstärkt, dass da das Potenzial und das, was die Partei schon mitbringt, total da ist. Und ich war eigentlich überall immer begeistert, sowohl von den inhaltlichen Debatten, also wirklich auf einem hohen Niveau, höher als bei manchen Podien hier in Berlin, sowohl zu Europa, zu Imperialismus, zu den Kriegen, also wirklich allem hohes Niveau, großes Interesse, großes Engagement, ganz viel zu machen, sich auch selbst aufzuopfern, Küche für alle zu machen, Kinderfeste, also wirklich das ganze Programm, super, super viel, wo ich dachte, es ist schon alles angelegt in dieser Partei, um eigentlich eine attraktive Partei zu sein, in der man gern ist. Und das hat mir tatsächlich sehr viel Mut und Hoffnung gegeben, auch dass viele gesagt haben, wir müssen jetzt Sachen anders machen und dass dieser Veränderungswille auf der Ebene absolut da ist. Also da gibt es keine Verdrängung der Probleme, da gibt es keine Nichtansprache von Konflikten, sondern da wird das eigentlich schon so gelebt. Und deswegen denke ich dann immer so, okay, die Partei lebt, ja, sonst hätte ich das nicht gemacht und sonst würden auch viele da diesen Kommunalwahlkampf hätten den nicht gemacht. Aber es muss, glaube ich, schon wieder einen Impuls auch von der Bundespartei aus geben, ja, wir wollen das auch nochmal probieren, das Ruder rumzureißen. Dann kann man auch die vielen, es sind auch tatsächlich ja viele eingetreten, das ist kein Selbstzweck, dass das jetzt dadurch alles wunderbar wird, aber das ist natürlich trotzdem großes Potenzial, was man schöpfen kann. Also sowohl die Erfahrungen, die älteren Genossinnen und Genossen haben, als eben auch das, was die neuen Leute jetzt mitbringen, muss man natürlich irgendwie nutzen. Also das ist liegt wirklich so brach, es sind so viele Schätze da drin und mit dieser Form von Selbstbewusstsein auch reinzugehen und zu sagen, okay, demütig, nach einer Wahlniederlage sind wir jetzt nicht die revolutionäre Großmassenpartei, aber das, was wir haben, ist eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Und das kann man auch selbstbewusst nach außen stellen. Und das weiß ich nicht, ob das reicht, um zu gewinnen, wie gesagt, aber das reicht in jedem Fall, um sich selber wieder aufzurichten. So, und das ist das, was mich ganz optimistisch stimmt.
Das wäre sozusagen der erste Schritt, um weitere Schritte vielleicht zu ermöglichen.
Ja, genau. Ja.
Gut, okay. Vielen Dank, Ines, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich viel Glück und hoffen auch sehr, dass aus der Bundespartei so ein Signal kommt. Ob das der Fall sein wird, werden wir sehen. Danke nochmal an euch, dass ihr bis zu Ende zugehört und zugeschaut habt. Mein Name ist nochmal Lauren Ballhorn und dieser Podcast heißt Jacobin Weekly. Ich bin nächste Woche wieder da im Homeoffice mal wieder, nicht mehr aus dem Studio. Und wenn du diesen Podcast gut fandest, wenn du mehr davon hören willst, wenn du unsere Artikel auf unserer Homepage gerne liest und uns unterstützen willst, wie jede Woche sage ich nochmal zum Schluss, bitte überlegt, ob du nicht ein Abo einkaufen willst auf www.jacobin.de/Abo. Das ist unsere primäre Quelle für Finanzierung, für die Basis eigentlich für alles, was wir sonst so hier machen. Und wir sind wirklich für jede und jede Abonnentin dankbar.